Morgen auch von meiner Seite. Meine Stimme ist etwas lediert. Ich hoffe, dass ich trotzdem zu verstehen bin. Ich möchte am Anfang beten, bevor wir anfangen. Ja, du großer Gott, wir stehen heute vor dir und wollen über dein Wort nachdenken. Wir haben jetzt die Textlesung gehört. Und du weißt doch, was heute das Thema ist. Ich möchte dich einfach bitten, dass du hier bei uns bist, dass du dabei bist, dass du uns dein Wort aufschließt, Herr. Amen. Ja, ich darf mal wieder predigen hier und das sogar zum regulären Termin, weil ich war eigentlich derjenige, der einspringen sollte, wenn unser Pastor eher Vater wird. Deswegen war die Predigt eigentlich Mitte Januar schon fast fertig. Es hat sich aber so ergeben, dass das nicht der Fall war, also darf ich heute hier regulär predigen. Wobei das ja auch wieder fast schief gegangen wäre, weil letzte Woche oder vorletzte Woche, wo der Hans Hornisch hier war, sind wir alle ein bisschen hektisch geworden. Und ich habe versucht, meine Predigt irgendwo rauszuziehen, damit wir im Notfall hier was haben. Haben wir auch nicht gebraucht. Hildegard schaut mich an, wird sagen: Oh, ihr Kleingläubigen. Hans kam pünktlich zur Predigt. Ich bin sehr dankbar. Also, wie gesagt, ich darf. Heute hier ganz regulär der Termin, der am Anfang festgelegt worden ist, predigen, da unser Pastor ja Vater geworden ist und in Urlaub ist. Ich habe ein Thema, wir haben es von Bernd schon gehört, und der Bezug dazu für viele ist Weihnachten. Weihnachten ist aber jetzt schon ein bisschen her und die guten Vorsätze für das neue Jahr gelten schon einige Zeit oder haben vielleicht für dich auch keine Bedeutung mehr, weil es sich eh erledigt hat oder einfach zu schwer ist und du dir gesagt hast, weißt was, mach ich nächstes Jahr. Aber keine Angst, ich frage jetzt nicht nach den guten Vorsätzen und ich werde auch nicht über diese guten Vorsätze predigen. Aber ich denk an Weihnachten zurück und zwar an diese Lichterpracht überall. Und Weihnachten ist ja seit alters her ein Fest des Lichtes und das bringen diese Menschen auch bis heute noch auf vielfältige Art und Weise in ihre Wohnungen, immer mehr in ihre Vorgärten, bis hin in die Straßen. Und ich habe so das Gefühl, jedes Jahr wird das mehr. Aber ursprünglich war das Licht der Weihnacht als ein Symbol gedacht. Das Leuchten der Kerzen hat eine ganz tiefe Bedeutung gehabt. Es sollten Hinweise sein auf den, dessen Geburtstag wir am Weihnachten feiern. Und genau um dieses Licht geht es auch heute in der Predigt. Ihr wisst, dass ich im letzten Jahr, wo ich gepredigt habe, über ein Ich Bin-Wort gepredigt habe und diese Worte haben für mich eine ganz besondere Bedeutung und deswegen sind sie auch immer wieder Inhalt meiner Predigten. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann, dass ich mal durchkomme mit alle sieben. Heute soll es um das Licht gehen. Und ihr glaubt ja gar nicht, wie viel darüber in der Bibel steht. Und Grundlage für die Predigt heute, Bernd hat es gesagt, ist es ein weiteres Ich Bin-Wort aus dem Johannesevangelium. Und für mich gehört das einfach zu den großen Offenbarungsworten, mit denen Jesus sich selbst, sein innerstes Wesen und seinen Auftrag verständlich gemacht hat. Und zwar steht es im Johannes 8, der Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich denke, ein Bibelwort, was an Klarheit und Zuspruch keine Zweifel mehr offen lässt. Jeder darf beim Hören dieser Worte ein inneres Licht sehen. Ein Licht, das warm in die uns oftmals dunkle Umgebung scheint und uns den Weg erleuchtet. Wir können sicher und geborgen durch alle Dunkelheiten dieser Welt schreiten, in dem Wissen, dass Jesus unser Licht sein wird. Und wer diesem Licht folgt, dem wird es sich niemals entziehen. Aber um uns die Worte mal klar zu machen, möchte ich einfach mal in die Situation reinschauen, wo Jesus das gesagt hat. Es ist am Ende des Laubhüttenfestes. Und während diesem Fest findet an diesem Abend eine Zeremonie statt im Tempel, die als Illumination, also als Erleuchtung des Tempels bezeichnet wird. Und das heißt, dass in der Mitte dieses Tempels, dieses Hofes, 4 große Leuchter aufgestellt werden. Und sobald es dunkel wird, werden die einer nach dem anderen angezündet. Und wir können lesen, dass diese Leuchter sehr hell leuchten, dass man das Gefühl hat, wenn man dort ist, es ist mitten am Tag. Und die ganze Nacht hindurch tanzten die Anführer der Juden, die Weisen, die heiligen Männer des Volkes Israel, sangen Freudensalme zu Gottes Lob und das Volk sah ihnen dabei zu. Versucht einmal, euch diese Situation jetzt vorzustellen. Es wird dunkel, dann werden die Leuchter angezündet, einer nach dem anderen. Und aus der Dunkelheit wird Licht. Und dann beginnen die Anführer zu tanzen und zu singen. Sehr wahrscheinlich gab es auch Musik dazu. Heute würden wir sagen, alles in allem eine fröhliche Stimmung. Aber wir wissen auch, wie jedes Fest geht auch dieses einmal zu Ende. Am Morgen, und damit auch, geht die Nacht vorbei, das Tageslicht kommt, die Kerzen erlöschen und die Gesänge verstummen. Und an diesem Morgen, nach dem Ende des Laubhüttenfestes, steht nun Jesus vor den Menschen, die dies erlebt haben jetzt in der Nacht, und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und zwar nicht nur diese eine Nacht beim Fest, sondern auf dem ganzen Lebensweg. Das Licht des Tempels ist erloschen. Ich dagegen bin für alle Menschen das Licht, das ewig leuchtet. Habt ihr das gerade bemerkt, dass Jesus sagt nicht: Ich kenne ein Licht oder ich gebe ein Licht. Nein, er sagt ganz klar: Ich bin das Licht. Und wieder einmal richtet Jesus den Blick auf sich und seine ganz tiefe Verbundenheit zum Vater. Alleine mit den Worten "Ich bin" nimmt Jesus die Selbstoffenbarung Gottes auf, wie sie in 2. Mose 3 beschrieben ist. Es handelt sich dabei um die Geschichte von diesem brennenden Dornbusch. Dort sagt Gott zu Mose: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und so kann nur Gott sprechen. Indem Jesus diese Worte gebraucht, zeigt er auch seine Einheit mit Gott an. Denn schon im ersten Schöpfungsbericht heißt es: Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, aus dem Genesis. Also ganz am Anfang der Bibel lesen wir etwas über das Licht. Und es war gut. Und mit der Aussage jetzt im Hinterkopf, lasst uns nochmal zu diesem Laubhüttenfest zurückkommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus von diesem Licht ausgehend sich als das Licht der Welt offenbarte. Aber den eigentlichen Anknüpfungspunkt sehe ich in diesem Laubhüttenfest selber. Dort erinnert sich ja Israel an die 40-jährige Wüstenwanderung. Und durch die Wüste wurden sie am Tag durch eine Wolkensäule und in der Nacht durch eine Feuersäule geleitet und beschützt. Erhob sich die Wolken- oder Feuersäule, so erhob sich das Volk und folgte der Säule nach. Es ist naheliegend, dass sich Jesus genau auf diesen Sachverhalt bezieht, wenn er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und so wie Israel damals die Wolken- oder Feuersäule nachgelaufen ist und sie deshalb nicht in der Wüste umherholen mussten, genauso sollen die Menschen Jesus nachfolgen. Denn das Licht der Welt wird sie sicher ans Ziel bringen. Damals in der Wüste, war diese Wolken- und Feuersäule Orientierung und Wegweisung für das Volk Israel. Jesus macht jetzt deutlich, dass er nicht nur für das Volk von Israel Licht ist, sondern für die ganze Welt. Seine Sendung geht über das Volk von Israel hinaus zu allen Nationen. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage der Juden. Jeder gebildete Jude musste sofort begreifen, was Jesus da andeutet. Denn Jesus bezog sich nicht nur auf die Wüstenwanderung, sondern auch auf die Verheißungen aus dem Alten Testament. Jesaja schreibt: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Aus dem Jesaja 9. Und wen er mit diesem Licht meint, erklärt er auch gleich. Das Licht ist nämlich der Messias, der König, der auf dem Thron Davids regieren wird. Und so fährt er fort. Ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Der Herr der Herrscher der Welt hat es so beschlossen und wird es tun. Ebenfalls aus dem Jesaja 9. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wussten sofort, was Jesus hier an dem Laubhüttenfest gesagt hat. Auch der Gedanke, dass Jesus nicht nur für Israel das Licht ist, sondern für die Welt, kann ihnen nicht fremd gewesen sein. Gott sagt nämlich auch wieder durch Jesaja über den kommenden Messias: Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Aus Jesaja 42. Man konnte also wissen, dass das Licht der Welt der angekündigte Messias ist. Aber nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament finden wir auch im Johannes, nimmt er zu Beginn seines Evangeliums die Verheißung vom Licht für die Heiden auf. Im Kapitel 1 heißt es: Ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Aus dem Johannes 1. Jesus war stärker als die Finsternis, stärker als der Widersacher Gottes. Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt und so die Macht der Finsternis gebrochen. Wenn Jesus im Tempel von Jerusalem sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann muss eigentlich jeder Schriftverständige sofort wissen, dem muss klar sein, was Jesus hier gesagt hat. Jesus offenbart sich am Laubhüttenfest als Messias. Er ist das Licht der Welt von dem Propheten, von dem die Propheten gesprochen haben. Wer sein Ziel erreichen will, der soll und der muss Jesus nachfolgen. Bei der Schriftlesung haben wir jetzt gerade vorher die Verse 1 bis 11 gehört, in welchen die Geschichte der Ehebrecherin erzählt wird. Und ja, Bernd, es war richtig. Und in diese Situation hinein, wo jemand eine Sünde begangen hat, die ganz offensichtlich mit dem Tode bestraft gehört, kommt Jesus und vergibt die Schuld. Er erscheint als Licht ins Dunkel dieser Frau und er gibt dieser Frau eine neue Chance. Er zeigt ihr einen Weg aus dem Dunkel heraus, indem dass er sagt: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. In welche dunklen Ecken in deinem Leben darf Jesus gerade jetzt, heute, hier sein Licht scheinen lassen und dir einen Ausweg zeigen? Ist es vielleicht die Arbeit, die Schule, der Streit mit einem Mitmenschen, eine Lüge, ein falsches oder böses Wort gegenüber einem anderen Menschen? Oder ist es deine gesundheitliche und familiäre Situation, die dich fordert oder überfordert? Und ich glaube, das wisst ihr selbst am besten. Und ich möchte einfach eine kurze Pause haben, wo ihr ganz kurz mal in euch gehen könnt und hören könnt, was euch gerade bewegt, was euch gerade stört. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus nachzufolgen, das ist eine Voraussetzung, dass uns dieses Licht erhalten bleibt. Und jetzt wird es persönlich. Dabei ist mir bewusst, dass das Hören auf Jesus und sich von ihm leiten lassen nicht immer so eine ganz einfache Sache ist. Wie oft habe ich um einen Rat gebeten und habe keine Antwort erhalten? Ja, auf jeden Fall keine direkte. Und wie oft habe ich gehofft, dass Jesus mir den Weg zeigt und trotzdem habe ich mich alleine und im Dunkeln gefühlt. Kommt euch das bekannt vor? Oder bin ich jetzt ein Einzelfall? Aber das glaube ich nicht. Und doch sage ich heute, dass ich trotz aller Zweifel und aller Gefühle des Alleinseins nie alleine gewesen bin. Zurückblickend darf ich sagen, dass Jesus, dass er immer bei mir war. Nur ist der Weg, den er mir gezeigt hat, nicht immer der gewesen, den ich sehen wollte oder den ich gehen wollte. Mein Verständnis von Nachfolge war nicht immer das gleiche, was Jesus gemeint hat. Und hier hat mir ein Buch geholfen. Der Titel lautet Nachfolge. Er stammt von Dietrich Bonhoeffer. Und er hat 1937 die Christen seiner Zeit, wollte er die Augen öffnen. Das eigentliche Thema dort in diesem Buch ist die Auslegung der Bergpredigt gewesen. Und hier in Matthäus 5, 14 findet sich eine Aussage Jesu wieder, die hier unbedingt in unsere Predigt heute mit rein muss, wenn wir über das Ich-Bin-Wort aus dem Johannes 8, 12 nachdenken. Denn dieses Ich-Bin-Wort wird dort in Matthäus durch ein gleichlautendes Ihr-Seid-Wort ergänzt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 14 bis 16. Bonhoeffer schreibt dazu, derselbe, der von sich sagt, ich bin das Licht, sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht. Weil ihr es denn seid, darum könnt ihr nicht mehr verborgen bleiben, ob ihr es gleich wolltet. Licht scheint und die Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen sein. Sie kann es nicht. Es ist weithin ins Land sichtbar, sei es nun als feste Stadt oder bewachte Burg, sei es als zerfallene Ruine. Die Nachfolgenden sind mit all dem nicht mehr vor der Entscheidung gestellt. Die einzige Entscheidung, die es für sie gibt, ist schon gefallen. Nun müssen sie sein, was sie sind, oder sie sind nicht Nachfolger Jesu. Die Nachfolgenden sind die sichtbare Gemeinde. Ihre Nachfolge ist ein sichtbares Tun, durch das sie sich aus der Welt herausheben. Oder es ist eben nicht Nachfolge. Und zwar ist die Nachfolge so sichtbar wie Licht in der Nacht, wie ein Berg in der Ebene. Flucht in die Unsichtbarkeit ist Verleumdung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf seinen Leuchter. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Und ich finde, das sind ziemlich klare Worte, auch für uns heute noch. Und die tun, glaube ich, auch ab und zu weh. Jesus will, dass wir nicht nur sein Licht für uns empfangen. Nein, er fordert seine Jünger auf und damit auch uns ebenfalls ein Licht auf dieser Welt zu sein. Das heißt, eigentlich fordert er uns nicht dazu auf. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ich verstehe das so, dass er davon ausgeht, dass wenn wir sein Licht empfangen, gar nicht anders können, als auch Licht zu sein. Wir sollen nicht, wir müssen nicht, sondern es ist uns ein Bedürfnis, dies zu tun. Er will uns sagen, dass wir dieses Bedürfnis nicht unterdrücken sollen. Zum Beispiel aus Angst vor der Reaktion anderer Menschen. Jeder und jede soll ein Licht für diese Welt sein. Und so, wie es für die verschiedenen Bedürfnisse viele verschiedene Arten von Licht gibt, so soll jeder Licht sein, wie es seinen Begabungen und seinen Möglichkeiten entspricht. So wie es die Situation erfordert. Ich gehe mal davon aus, dass der Bernd jetzt kein Flutlicht nimmt, so wie wir es in der Allianz Arena kennen, wenn er im Bett ein Buch lesen will. Ich glaube, da ist dann eher eine Nachttischlampe angesagt, oder? Aber umgekehrt kannst du auch mit deiner Nachttischlampe die Allianz Arena nicht erhellen. Also da braucht es dann doch wieder mal Flutlicht. Und so unterschiedlich, alleine an diesen zwei Beispielen, wie diese Lampen sind, so verschieden sind wir und unsere Gaben. Und so unterschiedlich sollen wir die auch einsetzen. Und im Gegensatz zu diesem Licht steht Finsternis. Sie steht für Orientierungslosigkeit, Bedrohung und Tod. Und deshalb können wir uns freuen, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn wir sein Licht empfangen und uns von ihm leiten lassen dürfen. Und genauso groß ist die Freude der Menschen, denen wir Licht sein können. Mache dich auf und werde Licht. Werde ein Licht durch Jesus. Lasst uns miteinander und füreinander ein Licht, ein Zeugnis sein. In unseren Familien, bei Freunden, hier in Markt Schwaben. Da, wo Jesus dich hingestellt hat. Und dann können wir uns am Schluss richtig freuen, weil in der Offenbarung steht, und es wird keine Nacht mehr sein, und sie, die Erlösten, bedürfen keine Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn der Gott, der Herr, wird sie erleuchten, von Ewigkeit zu Ewigkeit.